D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Manche Böden in unserer Landschaft, meine Damen und Herren, speichern heute so viele Gift- und Abfallstoffe, dass man sie nur noch mit spitzen Fingern und wasserdichten Handschuhen anfassen mag.
Im Herzen der Bauern, die Rösslein einspannt, wir setzen
Die Stabilität der äußeren Lebensbedingungen in unserer alltäglichen Umwelt ist eine der Voraussetzungen unserer Existenz. Und diese zuverlässige Stabilität drückt sich gerade auch in der regelmäßigen Wiederkehr der Jahreszeiten aus, wie sie in Sprichwörtern und Volksliedern ihren Niederschlag gefunden hat. Nirgends so heiß, dass das Leben nicht überleben könnte, nirgends so kalt, dass das Leben nicht dort Fuß fassen könnte.
In der heutigen Folge der Sendereihe aus Forschung und Technik beschäftigt sich Heinrich Schiemann mit Atomkraftwerken. Drei Themen wird er behandeln. Wie sicher sind die deutschen Kernkraftwerke? Wie verhält man sich bei Atomunfällen? Und schließlich das Entsorgungszentrum Gorleben.
Three Mile Island, Drei-Meilen-Insel. So heißt das Kernkraftwerk dort unten im Susquehanna-Fluss, 20 Kilometer flussabwärts von Harrisburg im amerikanischen Bundesstaat Pennsylvania. Als diese Bilder vor 4 Wochen um die Welt gingen, waren das markanteste die Kühltürme, die wie gewaltige Sanduhren aussahen. Zwischen ihnen erkennt man die Turbinenhäuser.
Ja, das waren noch Zeiten. Ältere, bärtige Männer haben im Fernsehen die Welt erklärt mit Bildungs- und Erziehungsauftrag. Hochseriös, sprachlich und inhaltlich auf hohem Niveau. Das waren jetzt Beispiele aus den späten 70ern und frühen 80er Jahren des letzten Jahrhunderts. Herzlich willkommen zur Redaktionskonferenz. Ich bin Lars Westermann und wir wollen heute mal fragen, Wissenschaftsjournalismus, was ist das eigentlich? Braucht man das? Macht das vielleicht sogar Spaß? Oder ist das auch nur irgendwas mit Medien? Ich wage zu prophezeien, dass wir uns hier in der Runde nicht immer ganz einig sein werden. Ich hoffe das auch. Und das, obwohl viele, die hier sitzen, irgendwie was mit Wissenschaftsjournalismus zu tun haben. Manche von uns kennen sich, die duzen sich, manche kennen sich nicht, die siezen sich möglicherweise, nur damit das irgendwie nicht zu Verwirrungen führt. Wir sind im Einzelnen. Martin Schneider, der ist Vorsitzender der Wissenschaftspressekonferenz, der WPK. Das ist sowas wie der Berufsverband der Wissenschaftsjournalisten in Deutschland. Und er ist Redakteur bei der SWR Wissenschaftsredaktion und damit verantwortlich für Sendungen wie Odysseo, Wevi Wissen und Nano. Carsten Könnecker ist Chefredakteur der Spektrum-Familie. Dazu gehören Zeitschriften wie Spektrum der Wissenschaft, Gehirn und Geist, mehrere Online-Formate und außerdem bildet er Wissenschaftler in einem besonderen Studiengang darin aus, ihre Kommunikation zu verbessern und selbst in die Hand zu nehmen. Er ist zugeschaltet aus Mainz und hier im Studio sitzt Volker Stollertz. Er ist freier Journalist, arbeitet vor allem für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Katrin Ohlendorf, die bei uns in der Redaktion für den Hörsaal mitverantwortlich ist und die Kommunikation von Wissenschaftlern fast täglich im direkten Umgang erlebt. Nora Hespers aus der Online-Redaktion. Die hat die sozialen Medien im Auge und deswegen auch meine Bitte an euch. Schaltet euch ein, schreibt eure Kommentare und Fragen. Wir werden versuchen, während der Sendung darauf einzugehen. Volker, du hast bei der Vorbereitung der Sendung mir mal gesagt, Wissenschaftsjournalisten seien was ganz Besonderes. Was hast du da gemeint?
Ja, ich meine, Wissenschaftsjournalismus ist was Besonderes. Zunächst mal einfach schlicht und einfach aus der Tatsache, weil die Wissenschaft was Besonderes ist als Beobachtungsfeld. In der Wissenschaft geht es um Wahrheitsansprüche. Also ist etwas wahr oder ist etwas falsch? Und Wissenschaftsjournalismus hat es deswegen schwer, weil er sich im Umgang mit diesem System Wissenschaft darum bemühen muss, sozusagen wahr von falsch auch zu trennen. Und das ist natürlich eine Kernfrage im Journalismus allgemein. Er soll wahrhaftig sein. Aber das System zu beobachten, was solche Wahrheitsansprüche hervorbringt, ist sozusagen eine Kunst für sich, für die man besondere Fertigkeiten braucht. Schade zum Beispiel nicht, wenn man mit Wissenschaft und der Art und Weise, wie Wissenschaft publiziert, kommuniziert und überhaupt gemacht wird im Labor, vertraut ist. Insofern ist es sozusagen das Besondere, ist das Vertrautsein mit dem System, aber es ist auch Vertrautsein mit Wahrheitsansprüchen. Und ich glaube, das ist ein schwieriges Feld und deswegen ein besonderes Feld.
Das klingt nach einem sehr hohen Anspruch. Ich habe noch eine kleine Collage vorbereitet und das gleichen wir vielleicht mal ab mit dem, was du gerade gesagt hast.
Geheimnisvolle Erscheinungen, unheimliche Erlebnisse,
übersinnlich und unerklärlich. Auf den Spuren rätselhafter Phänomene.
Ah, hallo, willkommen liebe Mitwisser. Ui, ui, ui. Ich melde mich hier übrigens vom berühmten Mount Zucker. Waren Sie da auch schon mal? Wie, den kennen Sie nicht? Ja, das ist doch der Zuckerberg, den wir Deutschen jedes Jahr essen.
Die Limonade fließt nicht aus der geöffneten Dose, obwohl sie Kopf steht. Wie kann das sein? Selbst ein Stich mit dem Bleistift lässt das Getränk kalt. Die Dose verliert gerade mal ein paar Tropfen. Dann dreht er die Dose wieder um und das Getränk fließt ganz normal raus.
Ich glaube schon, dass es möglich ist.
Von wegen ein einziges Hauen und Stechen. Es gibt ja merkwürdige Vorstellungen vom Leben unserer Ur-Urahnen. Klar, das Leben der Jäger und Sammler ist hart gewesen, aber war für diesen Kampf ums Überleben das Kämpfen mit Waffen immer notwendig und an der Tagesordnung, wie viele glauben? Wie kriegerisch waren Menschen früher? Das fragen Forscher aus Finnland heute im Fachblatt Science und sie kommen zu erstaunlichen Ergebnissen.
Jedermann kennt es. Man fasst allen Mut zusammen, spricht eine Frau an und bekommt einen Korb. Sich eine Abfuhr nach der anderen einzuholen ist frustrierend und muss nicht sein. Verhaltensforscher und Psychologen haben analysiert, was bei der Verführung passiert. Auf Basis dieser Untersuchungen sind unzählige Ratgeber entstanden, wie man garantiert jede Frau rumkriegt.
Schönheit fasziniert und sie zieht unseren Blick magisch an. Schöne Babys werden häufiger liebkost. In der Schule bekommen schöne Menschen die besseren Noten und als Erwachsene mehr Geld im Beruf. Warum wir jemanden schön finden und wie sich Schönheit messen lässt, das erforschen Attraktivitätsforscher.
Er stürzt in der eisigen Nordsee von Bord und wird für tot erklärt. Aber er lebt. Ein Wunder? Wieso ein Teenager plötzlich Superkräfte entwickelt, als sein Onkel in Lebensgefahr gerät? Ärzte geben ihr keine Chance mehr, doch dann verschwindet der Tumor plötzlich von allein.
Willkommen in meiner Terra Express Zwerghalle.
Tja, Verbraucherfragen, Flirt-Tipps, Wunder, Esoterik hat mit dem, Volker, was du eben gesagt hast, nicht so wahnsinnig viel zu tun, oder?
Ja, sagen wir mal so, ich habe jetzt gehört, das war das Motiv Unterhaltung, das war das Motiv Erklärbär, also ich erkläre euch. Was mir völlig gefehlt hat jetzt zum Beispiel nach meinem Anspruch von Wissenschaft ist sowas wie wissenschaftliche Unsicherheit, Aussagen, die nicht so klar belegt sind, bestimmte Risikokonzepte. Oder eben die Frage, wo es in der Wissenschaft selber noch gar nicht klar ist. Es wurden eigentlich Faktenbehauptungen aufgestellt und auch unterhaltsam dargestellt, als wenn das Wissenschaft ein ewiger Quell von Weisheiten wäre, den ich halt als Verbraucher nutzen kann. Das ist okay, das ist aber eher Volkshochschule, würde ich noch gar nicht in den Bereich von Wissenschaftsjournalismus einordnen.
Das war seit den 80ern irgendwie was passiert. Man könnte auch fragen, wie konnte das passieren? Martin, was ist da passiert?
Naja, was du jetzt gezeigt hast, Lars, mit der Collage, das war eine gehörige Bandbreite auch verschiedener Medien. Da war Hörfunk dabei, da war Fernsehen dabei. Ja. Und wie Volker auch richtig sagt, das ist, du hast gesagt, Volker, es ist okay. Ja, ich finde, das ist legitim. Das kann man machen. Ob das Journalismus ist oder nicht, kann man diskutieren. Wenn man so es gibt ja jede Menge Definitionen, was Journalismus ist, aber mir gefällt die von Wolf Schneider eigentlich ganz schön durch den Dschungel der irdischen Verhältnisse eine Schneise der Information schlagen und den Inhabern der Macht auf die Finger sehen. Dieser erste Teil, der passt durchaus auch auf das Unterhaltsame. Warum denn nicht? Und Fernsehen und Hörfunk ist, Fernsehen ist noch mehr unterhaltsamer als Hörfunk natürlich. Zeitungen wollen sich ja auch unterhalten, wollen, dass es Spaß macht, dass man es liest. Also von daher finde ich diese Bandbreite schon ganz gut. Aber was da passiert ist, an diesen Ausschnitten, die du eben uns vorgeführt hast, da sieht man eigentlich gar nicht, dass so sehr viel passiert ist, weil das war noch das alte Bild vom Wissenschaftsjournalismus, das hat Rainer Flöhl mal so schön auf den Punkt gebracht, ein Transmissionsriemen aus der Wissenschaft in die Öffentlichkeit ist. Wir als ich nenne sie jetzt mal Journalisten, Wissenschaftsreporter, sagen wir vielleicht mal allgemeiner, wir übersetzen das, was sich in der Wissenschaft tut, suchen uns dann durchaus etwas boulevardesk, also so im Hinblick darauf, was auf die Panoramaseiten der Zeitung passen würde, suchen uns dabei Dinge heraus, die für das allgemeine Publikum, was ich glaube, mit meinem Medium zu haben, was für dieses Publikum interessant ist. Das Problem in unserer Zeit heute ist, dass das mittlerweile die Wissenschaftler auch selber gut können. Und darum hat sich das Bild, um auf deine Frage zurückzukommen, gewandelt, was Wissenschaftsjournalisten heute sein sollten oder sein können oder sein müssen.
Kommen wir vielleicht gleich noch ein bisschen drauf, was Wissenschaftler jetzt selber machen. Aber ich wollte den Carsten Könnecker mal mit hier in die Runde holen. Im Spektrum schreiben die ja selber. Ist das auch Wissenschaftsjournalismus oder können Sie was anfangen mit dem, was wir gerade gehört haben?
Ja, ich kann damit sehr viel anfangen natürlich. Richtig ist, dass in der Zeitschrift Spektrum der Wissenschaft als deutsche Ausgabe des Scientific American, wo das eben gang und gäbe war damals, seit mehr als 30 Jahren die großen, wir nennen das Hauptartikel, von Wissenschaftlern selber geschrieben werden. Das wird von dem Publikum, was diese Zeitschrift bis heute bedient, auch hoch angesehen und wertgeschätzt. Das heißt, da gibt es also eine Klientel, häufig auch mit einem großen, starken eigenen wissenschaftlichen Background in unserer Leserschaft, die das als besonders interessant empfindet, wenn der Wissenschaftler selber über seine neuesten Errungenschaften berichtet. Das ist sozusagen die Herkunft dieses Blattes. Richtig ist aber auch, dass wir Redakteure für diese Zeitschrift mehr und mehr bestrebt sind, die innerwissenschaftlichen Konflikte, die es ja doch auch vielfach gibt zu bestimmten Fragestellungen, also zu lüften und nicht sozusagen einer Partei einfach nur den Schreibgriffel in die Hand zu drücken. Der typische Heftredakteur recherchiert eben in den einschlägigen Journals, in denen Wissenschaftler also für ein internationales Fachpublikum publizieren, kommt dann zu dem Schluss, Mensch, hier ist was über den Tag und über das Fachgebiet hinaus interessant, laden wir den noch mal ein. Das ist so die Machart dieser Zeitschrift, seitdem es sie gibt. Davon zu unterscheiden ist das, was wir auch machen, vor allen Dingen in unserer Online-Redaktion bei spektrum.de und bei unserer Digitalpublikation Spektrum die Woche. Wo wir nämlich eben mit einer Redaktion, die selber im Wesentlichen schreibt, und zwar auf tagesaktueller Basis und nicht Wissenschaftler einlädt zu schreiben, ich würde mal sagen, klassischen Wissenschaftsjournalismus machen und keinen Wissensjournalismus. Ich weiß nicht, ob dieser Begriff
die
trägt.
Die Unterscheidung werden wir vielleicht dann in der letzten halben Stunde nochmal angehen. Nora, was interessiert dich denn an Wissenschaftsthemen oder interessieren dich Wissenschaftsthemen im Fernsehen oder in der Zeitung überhaupt?
Genau, im Fernsehen und Zeitung interessieren sie mich relativ wenig, weil ich quasi Wissenschaft nicht über diese Kanäle kommuniziere, ganz einfach. Also ich bewege mich hauptsächlich im Internet und da folge ich quasi Wissenschaftsseiten im weitesten Sinn. Also dann gibt es solche Seiten wie Science Meets Society zum Beispiel, die einfach wissenschaftliche Phänomene ganz kurz darstellen. Und wenn man da irgendwie Lust drauf hat, kann man sich da intensiver mit beschäftigen. Und ansonsten lässt man sich halt unterhalten. Oder guckt mir Wissenschaftler an, die ihre Sachen bei den TED-Conferences zum Beispiel vorstellen, auf YouTube-Videos oder wenn ich irgendwas Spezielles wissen möchte. Man kann ja zu jedem Thema, was einen gerade interessiert, auch irgendwas finden. Und ich bemühe gerne Google und YouTube, um mir dann entsprechende Informationen zugänglich zu machen.
Das ist dann aber auch wieder Information, die von Wissenschaftlern direkt kommt, die nicht so redaktionell aufbereitet sind.
Das kommt drauf an, wo ich am Ende lande eigentlich. Ja. Also ob derjenige, der bloggt, jetzt ein Wissenschaftler ist oder ein Journalist, weiß ich am Ende erst ja, wenn ich drauf bin. Ich sehe ja nur, ich hange mich halt am Thema entlang und ich als Journalist, klar, weiß natürlich, wie ich diese Informationen aufnehmen muss. Ich muss sie auch wieder filtern. Ich gucke dann, wenn jemand einen Blog schreibt über ein Forschungsergebnis, zum Beispiel, wie diese Forschung finanziert ist. Weil die Wahrheitssuche, da habe ich eben schon so ein bisschen gezuckt, ist natürlich das hehre Ziel der Wissenschaft. Aber Wissenschaft muss auch existieren und Forschung muss existieren. Und die Suche nach Wahrheit oder nach Gesetzmäßigkeiten ist nicht immer nicht zweckgebunden. Also es geht nicht immer nur um die objektive Beobachtung, sondern manchmal geht es einfach um zweckgebundene Entwicklung. Und auch das ist spannend. Also das muss auch transparent gemacht werden. Also ich glaube, das ist zum Beispiel auch eine Aufgabe vom Wissenschaftsjournalismus.
Katrin, wie ist das bei dir? Blätterst du die Süddeutsche von hinten mit der Wissenschaftsseite zuerst oder doch von vorne?
Ich blätter tatsächlich die Süddeutsche von hinten, aber es hat irgendwie andere Gründe, weil ich das, was vorne steht, also über den Tag sowieso an vielen anderen Stellen mitkriege. Sei es, wenn ich mich morgens im Bad fertig mache und Radio höre oder ja. Ich würde aber gerne woanders einhaken, wenn ich darf. Was ich glaube, Martin Schneider eben sagte, die Wissenschaftler kommunizieren selbst. Ich habe da mit dem Hörsaal einfach andere Erfahrungen gemacht. Also natürlich ist das zu teilen so, aber in Deutschland ist das wirklich teilweise noch in den Kinderschuhen, wie Wissenschaft Dinge nach außen kommuniziert. Also ob schon überhaupt und wie. Also es ist teilweise sehr schwierig, an Material ranzukommen, an die Institutionen ranzukommen, wenn man sie einmal geknackt hat und sie merken, oh ja, hier ist, wir können uns hier nach außen öffnen, wir können unsere Vorträge einem Publikum öffentlich machen. Dann wird das zum Selbstläufer, weil sie merken, oh ja, das ist super, wir erreichen damit Leute. Aber bis wir erstmal dahin kommen, da erlebt man schon ganz lustige Sachen. Also manchmal schwierig.
Die dafür zu begeistern, an die breite Öffentlichkeit zu gehen mit ihren Themen ja. und das zu nutzen.
Vielleicht sollte man noch mal ganz kurz erklären, was der Hörsaal ist.
Bitte.
Für alle, also sehr unwahrscheinlich, dass ihn keiner kennt.
Wir sprechen nachher noch ein bisschen länger über den Hörsaal auch.
Genauso, ja. Nur ganz kurz, das ist eben hier auf die Radio Wissen, dass an Werktagen abendliche Vortragsformate, also wirklich wissenschaftliche Vorträge in voller Länge, sozusagen die harte Dosis, für die es wissen wollen, bisschen eingeordnet mit der Moderation und genau. Und wir sprechen Institutionen an und versuchen eben dort diese Vorträge mitgeschnitten zu bekommen, um sie dann in Themenblöcken aufzuarbeiten und auszuwählen, was ist gut, was ist wichtig und das eben zur Verfügung zu stellen in dieser Sendung. Und manchmal beißt man da auf Granit.
Was muss denn ein guter Wissenschaftsjournalist eigentlich können? Was unterscheidet den vielleicht von einem Sport- oder Wirtschaftsredakteur?
Ja, vielleicht kann ich ja, also erstmal, ich finde halt schon grundsätzlich, also wenn ich jetzt so über die Herzkammer der Wissenschaft rede, die ist in der Regel ziemlich unverständlich, finde ich. Also die ist erstmal nicht so direkt zugänglich mit dem Altersverstand. Da geht es um Statistiken und da geht es um theoretische Modelle, also alles Mögliche, was ziemlich kompliziert sein kann. Also man sollte das wissen. Dann kann eigentlich ein Wissenschaftsjournalisten im Publikum selten Vorwissen voraussetzen. Also in der Regel produziert die Wissenschaft ja wirklich was Neues. Und wenn es wirklich neu ist, dann verbindet ein Publikum damit erstmal überhaupt keine Erwartung. Also ich muss erstmal andocken an etwas, was die Menschen überhaupt mit ihrem Altersverständnis in Einklang bringen können. Das ist wichtig. Und dann würde ich denken, dass die Wissenschaft als Prozess, also wenn nicht nur ein Ergebnis kommuniziert wird, okay, impfen, hat die und die Nebenwirkung oder ein neues Krebsmedikament heilt einen bestimmten Blutkrebs. Das ist ja meistens ein Prozess. Also das dauert sehr lange. Es gibt verschiedene Publikationen, es gibt Widersprüche, Theorien, Streits. Es gibt natürlich auch kommerzielle Interessen. Und das alles auseinanderzudröseln, ohne dabei eben das, was noch als Wahrheit destillierbar ist, aus dem Blick zu verlieren, das ist genau das, was, glaube ich, die Kompetenz von Wissenschaftsjournalisten ausmacht, die nicht nur erklären wollen, was die Wissenschaftler auch selber erklären können.
Ja, muss man dafür einen... Da war noch jemand?
Ja, ich wollte nur noch, aber das führt jetzt wieder ein bisschen zurück auf das, was Volker vorher gesagt hat. Ja. Also ich stimme dir voll und ganz zu, Volker, natürlich. Nur im Prinzip kategorial unterscheidet sich das nicht von der Rolle anderer Journalisten auch. In der Wirtschaft, in der Politik sind diese Dinge auch oft verworren. Wir haben uns nur so dran gewöhnt, also gibt es ja diese Untersuchungen, Verständlichkeitsuntersuchungen, dass die meisten Leute eben überhaupt nicht verstehen, worüber in der Tagesschau berichtet wird, wenn über Wirtschaft, über Banken, über was auch immer berichtet wird, da haben wir uns so dran gewöhnt, es wird vorausgesetzt. Und ich betone ja immer gerne, so sehr ich dir ja grundsätzlich zustimme, dass es ein besonderes Gebiet ist, wo das auch besondere Kenntnisse erfordert, Wissenschaftsjournalisten sollten noch viel mehr, als sie das bisher tun oder viele tun, auch ihre Fähigkeit, ihre Expertise als Journalisten in den Mittelpunkt stellen. Weil diese ganzen Dinge, über die wir jetzt schon gesprochen haben, auch im Hörsaal und auch Spektrum, wenn Wissenschaftler schreiben, das ist alles höchst verdienstvoll und auch ein wichtiges Gebiet. Aber würden wir denn, vergleichen wir doch mal, bleiben wir doch mal bei Artikeln in Zeitungen, würden wir denn das vergleichen, wenn ein Hartmut Medorn als Air Berlin-Chef, wenn der auf der Wirtschaftsseite der Zeitung einen Artikel schreibt über die Situation von Air Berlin, würden wir das überhaupt nur annähernd wahrnehmen als Journalismus? Nee, das ist ja was ganz anderes. Nur im wissenschaftlichen Bereich gehen diese beiden Dinge immer noch zusammen, als sei das Berichten von Wissenschaft, wenn Wissenschaftler über ihre Forschung berichten, auch nur im Ansatz was Ähnliches wie Wissenschaftsjournalismus. Und darum, da sollten Wissenschaftsjournalisten selbstbewusster sein, damit sie nicht wahrgenommen werden, als sie sind eigentlich auch Wissenschaftler, die das Ganze nur besser ausdrücken können. Und da liegt eine Krux, die lange Jahre den Wissenschaftsjournalismus in Redaktionen auch in eine Ecke geführt hat, die so ein kleines Ghetto ist, die so ein bisschen randständig blieb und immer noch ist, weil in vielen News-Redaktionen arbeiten keine Wissenschaftsjournalisten. Wissenschaftsjournalisten haben oft in vielen Medien halt immer noch ihre eigenen Seiten, ihre eigenen Sendungen und haben ganz wenig mit dem zu tun, was in den aktuellen, in den Current Affairs Programmen gemacht wird. Auch dann nicht, wenn es in diesen News-Sendungen um hochkomplizierte Wissenschaftsdinge geht. Und da ist meine These, dass das zum Teil auch selbstverschuldet ist, weil Wissenschaftsjournalisten so lange eben auf der Seite der Wissenschaft standen, dass das von den in Anführungsstrichen richtigen journalistischen Kollegen immer noch nicht wahrgenommen wird, dass wir einer von ihnen sind oder dass wir zu ihnen gehören, dass wir Journalisten sind.
Ich kann den Volker kaum am Tisch halten.
Einspruch, aber
ich muss trotzdem mal fragen, die Wertigkeit des Wissenschaftsjournalismus in den Medien, in den Leitmedien, der liegt ja irgendwo so zwischen Sport und bunte Meldungen, Panoramaseiten. Ist das alles eine Folge dieses sich einigelns und den Weg nicht finden in die News?
Ja, ich glaube, das ist natürlich jetzt sehr verkürzt dargestellt und zugespitzt dargestellt, aber im Prinzip glaube ich ja, dass das eine Folge davon ist.
Ja, ich würde noch mal ein bisschen widersprechen, und zwar, ich glaube, wenn es richtig ist, dass Wissenschaftsjournalismus auch nur eine weitere Art von Journalismus ist, also wenn man die These akzeptieren würde, dann erklärt sich für mich genau das, was jetzt passiert, nämlich dass andere Ressorts, Wirtschaft, Wissenschaft, selbst Sport, Themen der Wissenschaft übernehmen und sagen, dafür brauche ich dich nicht, weil das kann ich selber einfacher, besser und klarer erklären. Ich kann die politische Dimension klar machen, ich kann im Sport eben über Doping berichten und ich brauche deine Kompetenz gar nicht. Du bist sowieso jemand, der sich nicht klar und deutlich journalistisch genug ausdrücken kann. Und da würde ich eben ganz klar sagen, das ist zwar richtig, aber deswegen nochmal der Wahrheitsanspruch, richtig beurteilen, ob eine Impfung Nebenwirkungen hat, wie weit Masern eine Gehirnhautentzündung verursachen, in welcher Frequenz oder nicht und was Wissenschaftler A und B und Theorie C dazu sagt, kann eben ein Wirtschaftsjournalist und auch ein Politikjournalist im Bereich der Wissenschaft nicht.
Aber muss ich dafür jetzt als Wissenschaftsjournalist eigentlich einen eigenen wissenschaftlichen Hintergrund haben? Ist das quasi Voraussetzung dafür, wissenschaftsjournalistisch arbeiten zu können?
Also das hilft aus meiner Sicht in jedem Fall sehr. Bei uns in der Redaktion arbeitet eine bunte Mischung von Leuten, wo aber die Hälfte mindestens auch einen wissenschaftlichen Hintergrund hat. Jetzt ist die Frage, wie lange man in diesem Genre arbeitet. Ich würde nicht sagen, dass jeder eine Promotion in Chemie haben muss, der das Ganze jetzt dann auch als Journalist beobachtet, als Szene. Aber wie Volker ja richtig gesagt hat, da stimme ich ihm ja voll und ganz zu. Es ist ein spezielles Gebiet, gerade auf dem Gebiet von Medizin. Und was du gerade gesagt hast, Volker, widerspricht ja überhaupt gar nicht dem, was ich sage. Wenn meine Forderung ist es nicht, aber mein Appell ist nur, dass die Wissenschaftsjournalisten dann bitte auch, das können sie natürlich nicht alleine entscheiden, wenn es um Impfen geht und um Masern geht, auch auf der Seite 1 das dazu schreiben oder auf je nach Zeitung, auf der Süddeutschen zum Beispiel ist es auf Seite 4, den Kommentar dann dazu auch schreiben und nicht nur auf der Wissensseite den hochgebildeten und sehr interessanten Artikel dazu schreiben, sondern sie müssen sich mit einmischen. Und dazu muss man erstmal ernst genommen werden von den Kollegen aus den Chefredaktionen, wie es bei uns hier in den elektronischen Medien heißt. Und nur das war ja meine These, dass wir das immer noch nicht werden, weil es ursächlich noch so ist, dass wir irgendwie was anderes sind. Und darum betone ich lieber die Seite, dass wir eben Journalisten sind mit einem tatsächlich sehr besonderen Gebiet, als die andere Seite.
Ich habe eben ein bisschen gezuckt, als es um die Sportjournalisten und Doping ging, ganz kurz. Ich glaube, dass es sich nicht immer ausschließt, Journalist zu sein und auch Sportjournalist und Doping-Experte zum Beispiel, weil zum Beispiel viele Sportjournalisten einfach Sportwissenschaftler sind. Das heißt, die haben auch im Zweifel wissenschaftlich gearbeitet, die wissen, wovon die reden. Und ich glaube, dass vielleicht das Problem auch ist, dass sich das oft mischt. Also, dass es ja einfach nicht so trennscharf ist, wann bin ich Wissenschaftsjournalist oder wann bin ich ein wissenschaftlich sehr interessierter und vielleicht auch spezialisierter Journalist, also was er auch sein kann, weshalb ich dann nicht zwingend eher Wissenschaftsjournalist sein muss. Ich glaube, das ist auch schwer zu unterscheiden,
ist ja auch,
wo das anfängt.
Entschuldigung, das ist ja auch nicht nur im Sport so, ist ja auch in der Politik so, wenn wir über Folgen bestimmter Maßnahmen sprechen, auch da spielt das ja mit rein.
Ja, und im Zweifel habe ich mich vielleicht einfach schon lange Jahre für ein bestimmtes Thema interessiert und bin dadurch auch zu einem Experten erreicht. Ich glaube, dass es einfach immer schwer zu unterscheiden ist. Und
aber wie ist das denn?
Ja, da? Völlig richtig. Also ein Sportjournalist kann beim Doping mehr Experte sein als ein Wissenschaftsjournalist, der 1000 andere Sachen macht. Aber der Wissenschaftsjournalist per Definition, sage ich jetzt nochmal, um das zu unterscheiden von dem Sportjournalist, beobachtet die Wissenschaft eben systematisch. Das ist sein Berufsfeld. Er beobachtet eben dieses System. Genau. Der Sportjournalist beobachtet den Sport. Und er will wissen, wer gewinnt die Tour de France. Und dann stellt er fest, jemand gewinnt sie, weil er eben Doping gemacht hat. Dann muss er sich mit Doping beschäftigen, ob das denn diese Leistung ermöglicht und so weiter und so fort. Er wird dann sozusagen zum Wissenschaftsjournalisten in diesem speziellen Bereich, völlig d'accord. Aber die systematische Beobachtung von Wissenschaft in ihren Gebieten und zum Beispiel verschiedene Gebiete auch zusammenzubringen, bezogen auf bestimmte Themen. Das ist ja eben genau das Spezialfeld des Wissenschaftsjournalisten. Aber Überschneidungen gibt es natürlich auch in der Politik. Aber in der Politik wäre es auch so, würde ich argumentieren, der Politikjournalist sammelt Stimmen ein, Politiker A sagt, Partei B sagt, ne, Impfpflicht ja oder nein. Aber ob die Impfpflicht sozusagen jetzt wirklich wissenschaftlich indiziert ist, ob sie sinnvoll ist, ob sie überhaupt was bringt zur Ausrottung der Masern, das ist eine ganz andere Frage. Das ist eine wissenschaftliche Frage. Die kann der Politiker zwar äußern, kann sich auch kundig machen, aber der Job des Wissenschaftsjournalisten wäre da für mich, da am Start zu sein.
Es gibt einen Blog eines Kollegen hier aus Köln, der schreibt, man muss nicht einen wissenschaftlichen Hintergrund haben, um Wissenschaftsthemen zu machen, weil wenn man das müsste, dann würde das hinterher sowieso keiner verstehen. Das heißt, also wenn ich so gebildet sein muss, um dieses Thema aufzuarbeiten, dann kriege ich es auch nicht vernünftig rüber. Wie ist denn das bei euch? Ihr arbeitet ja auch beide als Autorin. Sind so Themen aus der Wissenschaft Themen, die euch, wo ihr eher vorsichtig seid, sagt, die packe ich nicht an oder die ihr angeht wie andere ganz normale Themen auch?
Also mich macht das definitiv neugierig und ich freue mich über Themen mit wissenschaftlichem Hintergrund. Ich sage es halt extra abgeschwächt, weil man oft viel lernen kann und weil man eben auf Widersprüche stößt und weil das eine Herausforderung ist, das auch plastisch zu erklären und auch so runterzubrechen, dass jeder sagt, das geht mich noch was an und das interessiert mich auch. Also dass man am Ende nicht dabei rauskommt, dass es was Wissenschaftliches und hier geht es um Forschung, sondern das ist was dich persönlich betrifft in deinem Alltag und das genau von der einen Ecke zur anderen zu transportieren und da aber auch dann zum Beispiel Widersprüche transparent zu machen. Das ist eine Herausforderung, die man gerne annimmt, aber das sind jetzt auch keine Spezialthemen aus der Krebsforschung zum Beispiel. Also ich bin da jetzt nicht, würde da jetzt nicht so rangehen und sagen, um Gottes, ich mache jetzt irgendwas aus der Krebsforschung und kümmere mich darum. Ich habe halt auch Sportwissenschaften studiert. Da liegen mir sehr viele Themen relativ nah, weil es ein sehr interdisziplinäres Studium ist und man sehr viele Dinge anreißt. So, das heißt, man hat schon so ein Grundwissen an biomechanischen, biologisch-medizinischen Hintergründen. So, darauf kann ich aufbauen.
Ja, mir geht das ähnlich wie Nora. Es gibt durchaus Grenzen, an die ich stoße, das muss ich offen sagen. Also wenn wir jetzt über Krebsforschung meinetwegen reden oder hier das Impfthema, was eben schon mehrfach bemüht wurde, da muss ich durchaus dann mal irgendwie sagen, okay, Kollege XY, du hast das Fach studiert, guck mir mal eben über die Schulter, kannst du mir das mal einordnen, bin ich auf der richtigen Fährte. Und das muss auch möglich sein durchaus, aber ich traue mir schon zu, bestimmte Themen aufzuarbeiten, so dass sie korrekt und verständlich sind. Ja.
Aber das finde ich jetzt gerade einen ganz wichtigen Aspekt, diese Bereitschaft auch mal andere Kollegen zu fragen. Das ist ja in Journalistenkreisen auch nicht so verbreitet, weil das war ja lange so oder ist es auch zum Großteil immer noch so, dass ein Journalist halt von allen ein bisschen weiß und dass es dann sogar so eine Art Zugeständnis ist, wenn man zugibt, dass jemand anders vielleicht sich besser auskennt. Also von daher müssen da auch Hausaufgaben gemacht werden, dass man wirklich bereit ist, jemand anders zu fragen. Es gibt so eine schöne meiner Lieblingsszenen in diesem Bereich in dem Film Contact mit Jodie Foster, als dann da von der Vega die Radiowellen zurückgestrahlt werden von, also da ist eine außerirdische Intelligenz, man hat es jetzt auf einmal festgestellt, da ruft auf einmal, wo ist der Wissenschaftsredakteur, ruft jemand dann. Und das ist halt für mich so ein Zeichen, der ist aber weg, weil keiner weiß, wo er ist. Das ist auch wieder, das passt nämlich ganz gut. Er fällt so lange nicht auf, bis irgendwas ganz Außergewöhnliches passiert. Und ich würde halt gerne haben, dass die immer dabei sind, grundsätzlich. Und wenn ein Kollege, der eben sich nicht so auskennt, dass dann irgendwas nicht versteht, wie zum Beispiel jetzt bei dem Gebiet Impfen und so, das müssen natürlich zwingend Leute machen, die das abwägen können, weil da stecken so viele Fallstricke ja drin, dass es da doch zwingend notwendig ist, dass das Leute bearbeiten, die sich damit besser auskennen als andere, nämlich Wissenschaftsjournalisten.
Aber Martin, ihr arbeitet ja von Baden-Baden auch den Tagesthemen oder der Tagesschau zum Beispiel zu, mit Wissenschaftsthemen. Ja. lassen die Wissenschaftsthemen nicht rein. Man sieht es ja dann häufig eher mal als bunte Meldungen zum Rausschmeißer und dann ist es eher sowas, die Wissenschaft hat festgestellt, die Erde eiert doch oder es ist irgendwas ganz Tolles wieder entdeckt worden und ansonsten ist es ja sehr schwierig. Funktioniert die Kommunikation da nicht so gut oder nehmen die solche Themen nicht ernst? Es gäbe ja eigentlich genug ernsthafte Wissenschaftsthemen, die auch durchaus Nachrichtenwert hätten.
Ja, was soll ich dazu jetzt sagen? Nein, das ist auch tatsächlich ein Problem, dass es konkret in der ARD natürlich gibt, wo es unglaublich viele politische Journalisten gibt, die in ganz vielen Regionalstudios sitzen, die in der ganzen Welt verteilt sitzen. Und jeden Tag gibt es ein Über-Hyper-Angebot an Themen, die vorgeschlagen werden. Und die Leute, die als Planer in diesen ARD-Aktuell-Sendungen sitzen, denen ist tatsächlich die Wissenschaft oft nicht so nah. Und da wäre natürlich sehr viel mehr möglich. Und das hat einfach mit den Strukturen zu tun, wie man ARD-Aktuell-Planer wird.
Aber Martin, hat es nicht auch damit zu tun, wenn ich mich mal kurz da noch reinmogeln darf, dass die Aktualität, die die Wissenschaft selber produziert, ja immer auch nur so eine scheinbare ist. Ja? Also typischerweise in so einer Redaktionskonferenz, in einer täglich arbeitenden Redaktion, dann schaut man, was kommt diese Woche in Science und in Nature und in Lancet und wie diese tollen Magazine alle heißen. Und dann entscheidet man, okay, das wird vermeldet, hier machen wir ein Interview und so weiter und so fort. Und das ist ja, da wird über Sachen dann berichtet im Journalismus, die eigentlich innerhalb der Wissenschaft vielleicht schon Monate, sogar Jahre zurückliegen, ja, bis die erstmal publiziert worden sind in den Fachorganen. Wissenschaft ist ja dann aktuell für ein Tagesschau-Publikum, ja, wenn es um Kernschmelze in Fukushima geht, ja. Und dann gibt es plötzlich nicht genug Experten, um den riesigen Durst, der da plötzlich sich auftut, irgendwie zu stillen. Also die Frage ist so ein bisschen, reißt das wirklich jemanden in der Tagesschau vom Hocker, wenn man jetzt sagt, okay, also lange Zeit dachte man X, jetzt haben Wissenschaftler aber Y rausgefunden und da geht es dann halt um, keine Ahnung, irgendein Thema, was man jetzt einsetzen kann. Das würde ich doch bezweifeln. Also mich überrascht das nicht, dass in der Tagesschau wenig Wissenschaft stattfindet. Ja,
sorry Carsten, da bin ich vielleicht schon wirklich zu weit weg von dem, was bei euch und auch im Hörfunk eine Rolle spielt. Bei uns im Fernsehen spielt das so schon lange gar keine Rolle mehr, was in der letzten Woche in Spektrum und Science veröffentlicht wurde. Nicht per se, sondern es geht darum, wie man immer so schön sagt, when Science hits the News. Wenn also irgendetwas passiert und ich kann dir, ich habe das öfter mal aus Spaß gemacht, ich kann dir in der Woche 5 bis 10 Themen nennen, die in den normalen Nachrichten sind, wo es ein wissenschaftlichen Hintergrund gibt, wo man was wissenschaftlich dazu sagen kann. Das geht vom schon zitierten Doping bis zu Angelina Jolies Brüsten. Also das gibt ganz, ganz viel. Und der Blickwinkel ist einfach ein anderer. Und aus dieser Sicht könnte man sehr, sehr viel machen, auch in aktuellen Sendungen. Da bin ich mir ganz sicher, vielleicht sind es nicht 5 bis 10, aber gerade im Sommer findet man auch Themen. Da könnte man sehr, sehr viel mehr auch zu diesen Themen bringen. Aber dieser Hinweis war jetzt von daher interessant, weil das zeigt, dass die Medien auch so ein bisschen auseinanderdriften, weil diese Sendung gibt es, im Hörfunk gibt es sie noch, bei Forschung aktuell zum Beispiel natürlich, bei uns im SWR haben wir auch eine, die heißt Campus, wo halt mal zurückgeblickt wird, was in der letzten Woche so in Nature und Science erschienen ist. Das sind ja nicht immer geklonte Menschen, sondern da wird dann auch über Dinge berichtet, die dann, wie ich sagen würde, auch eher nur für ein Insider-Publikum interessant sind und die gehören meines Erachtens auch definitiv nicht in die Tagesschau und Tagesthemen, sondern umgekehrt. Was passiert in der Welt? Was kann die Wissenschaft dazu sagen?
Gut, aber irgendwie läuft es mit dem Wissenschaftsjournalismus nicht so richtig rund. Da sind wir uns scheinbar dann doch alle einig. Ich würde gerne eine kurze Pause machen und gleich dann ein bisschen nach den Ursachen weitersuchen. Wir sprechen in der Redaktionskonferenz heute über Wissenschaftsjournalismus und sind bisher der Meinung, der ist ein bisschen in die Krise geraten. Nora hat mal geguckt, was im Netz so passiert und wir haben ein paar Reaktionen.
Wir haben gefragt, was unsere User eigentlich am meisten interessieren würde am Wissenschaftsjournalismus. Ja. Und da ist eine kleine Diskussion entbrannt darüber, weil einige User geschrieben haben, dass sie mehr Psychologie oder Psychologie als wissenschaftliche Disziplin gerne abgebildet hätten. Ob das denn überhaupt eine wissenschaftliche Disziplin ist, weil das ja sehr oft verschmilzt mit sehr vielen anderen Themenbereichen. und haben auch ganz konkrete Vorstellungen an Themen, die gerne besprochen würden, wie zum Beispiel der Forschung, der Stand der Forschung von spritsparenden Antrieben oder Hochkapazität-Akkus für E-Mobile. Also es gibt zwischen der Nennung einer großen Disziplin und ganz konkreten Fragen gibt es gerade da alles.
Geht alles wieder so in die Technik-Verbraucherecke schon.
Ich habe das jetzt beispielhaft.
Ja, sagen wir mal so, also es ist, glaube ich, schon so, man darf fairerweise sagen, also traditionell, was das Themenspektrum angeht, also die Art der Wissenschaften, die beobachtet wurden, gibt es natürlich durchaus Auffälligkeiten. Also gut, Medizin geht immer, sage ich mal so, ja, und Technik hat sich sozusagen etabliert, aber zum Beispiel die, sagen wir mal, was früher so die weichen Wissenschaften hieß, also Psychologie, Ethnologie, Archäologie, gut, das ist noch wieder dominant, aber da gibt es eben Unterschiede in der Rezeption, glaube ich, und auch in der Aufmerksamkeit, das ist ganz klar. Und es gab auch früher Wissenschaftsredaktionen, die gesagt haben, also jenseits von Biologie, Physik, Mathe, gibt es überhaupt keine Wissenschaften, das ist alles sozusagen, ja. Nein. Ne? Aber das ist natürlich Blödsinn, also da habe ich immer gegen argumentiert, auch die Soziologie ist eine Wissenschaft und es gibt halt ganz viele verschiedene Wissenskulturen. Und dementsprechend auch viele verschiedene Formen von Wissenschaftsjournalismus, klar.
Ja, Carsten Könnecker hat ja nun eine ganze Zeitschrift, die sich quasi mit solchen Dingen im Grenzbereich wie die Psychologie beschäftigt. Aber trotzdem ist es natürlich, kann er ja vielleicht gleich selber was zu sagen, aber tatsächlich ist es natürlich so, dass unausgesprochen sich der Begriff von Wissenschaft, wenn wir ihn bei Wissenschaftsjournalismus verwenden, in der Regel am angloamerikanischen Science Begriff orientiert. Und da gehören ja nun mal die Geist, was wir Geisteswissenschaften nennen, traditionell nicht dazu, sondern das sind halt die Arts oder ja.
Ich würde gerne noch mal ein bisschen aufs Grundsätzliche kommen. Wenn wir jetzt sagen, Wissenschaftsjournalismus in der Krise, tut sich da was, verändert sich da was, muss sich da was verändern, Martin?
Ja, ich wollte eben schon einhaken. Ich finde, er ist gar nicht unbedingt in der Krise. Aha. Also das hatten wir, also das kann ich jetzt, glaube ich, habe jetzt kein Minutenprotokoll geführt, aber das würde ich so nicht sagen. Also,
aber da bist du froh mit Seite 4 und 8 und 16 und dem Sonntagnachmittag anstatt der 21 Uhr.
Also das ist der einzige Punkt, den ich jetzt, aber das ist jetzt speziell, vielleicht ist das sogar ein kleines Partikularinteresse als jemand, der in der ARD arbeitet. Ich würde mir definitiv mehr natürlich in den Sendungen von ARD aktuell wünschen. Aber guckt euch doch mal an, was es in den elektronischen Medien an Wissenschaft gibt. Ich habe irgendwann mal eine Aufstellung gemacht, ich habe die Zahlen jetzt nicht da. Ich glaube, es waren 65 Stunden pro Woche, die in deutschen öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern an Wissenschaftsprogrammen läuft. Da hat man täglich Nano, da hat man täglich Planet Wissen. Und das wird alles noch 3-, 4-, 5-, 6-fach wiederholt von anderen dritten Programmen. Geh jetzt mal zum Fernseher und schalte mal mit der Fernbedienung die Programme hoch und runter. Mit Sicherheit triffst du, ja, jetzt ist gerade Nanozeit zum Beispiel auch, aber du triffst definitiv immer zu jeder Tageszeit auf irgendeinem der Sender auf eine Wissenschafts- oder wie auch immer Sendung. Also da kann man nicht sagen.
Aber das sind doch alles Sendungen, die sagen, pass mal auf, Herr Professor, das hat das rausgefunden und der Fisch wandert. Müsste nicht Wissenschaft wieder viel mehr eigentlich so eine Kontrollinstanz auch bekommen? Das ist Volker vorhin gesagt. Wir gucken da drauf und wir schlagen auch Alarm, wenn irgendwo Mist läuft und wir klären den Leuten, was gefährlich ist und was vielleicht nicht so schlimm ist.
Ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. Das ist unsere Existenz. Also das müssen wir tun und das machen wir auch. Zum Beispiel in unserer Sendung Odysseu im dritten Programm des SWR-Fernsehens, die hat genau diesen Ansatz. Mhm. Investigativen, wir decken auf, wir decken Fusch auf. Das gibt's auch. Diese Phase der absoluten Weichspülung, Weichmacherei, die ist auch mittlerweile vorbei. Ist aber auch jetzt ein spezielles Fernsehproblem, glaube ich, weil in den Zeitungen gab es die ja so in der Form eigentlich nie, sondern das hat ja immer relativ stabil überdauert.
Ich wollte sagen, ich gucke ja immer aus dieser Internet-Ecke, deswegen, also auch da glaube ich nicht, dass es eine Krise gibt, weil es gerade im Netz unglaublich viel Wissenschaft und auch Wissenschaftsjournalismus gibt. Ich weiß gar nicht, ob es wichtig ist, ob man, also sage ich jetzt aus meiner Warte, ob man in der Zeitung auf Seite 1 bis 3 ist. Ich glaube, wichtig ist, dass man ein Publikum findet und eine Verbreitung findet. Und ich glaube, mitunter ist die im Internet einfach sehr groß, weil auch einfach gezielt und interessiert gesucht wird. Die Frage ist ja auch, wer ist mein Rezipient am Ende? Also muss ich zwingend jeden erreichen?
Aber die Frage ist auch, wer zahlt die Zeche? Denn da haben wir sicherlich auch im Journalismus allgemein, aber im Wissenschaftsjournalismus nicht minder, ein gewisses Problem. Natürlich gibt es viel im Netz, ganz klar, und das meiste ist frei zugänglich. Das hat sich so etabliert. Aber Wissenschaftsjournalismus, der in der Sache unabhängig recherchiert. Ich denke, da sind wir, glaube ich, alle einig, dass das genau das Kennzeichen ist, ja, dass dem Wissenschaftssystem unabhängig und kritisch gegenüberstehen. Das will halt auch finanziert werden. Und da muss ich schon sagen, also vielleicht keine inhaltliche Krise oder vielleicht auch keine Identitätskrise des Wissenschaftsjournalismus. Aber ich meine, wir müssen uns ja nur anschauen, welche prominenten Beispiele es auf der Todesliste des Journalismus in diesem Jahr schon gegeben hat. Ja? Also Financial Times Deutschland oder der New Scientist. Gut, der ist vielleicht nicht aus dem Quark gekommen, aber das ist Wissenschaftsjournalismus pur gewesen. Ja? Mhm. Ich meine, das ist schön und gut, wenn es viel Informationen gibt. Dann obliegt es womöglich dem Rezipienten zu entscheiden, ist das verlässlich, ja oder nein, wem glaube ich. Ich denn hier was?
Aber ich muss mal, Sie machen doch eigentlich was anderes. Sie öffnen den Wissenschaftlern quasi das Blatt, um Artikel zu schreiben. Da ist ja gerade nicht diese Kontrolle und dieses
Draufdruck. Nee, das ist falsch. Die Vorstellung ist komplett falsch. Das ist gut, dass Sie das ansprechen. Ja. Nein, wir haben natürlich redaktionelle Prozesse. Wir machen da jetzt keinen investigativen Wissenschaftsjournalismus in dieser Zeitschrift. Das ist klar. Das gibt es aber auch sowieso nur in den seltensten Fällen. Würde ich mir viel mehr von wünschen, aber das ist ein anderes Thema. Nein, was wir machen ist, wir haben einen redaktionellen Prozess. Wir laden die Leute ein, das ist richtig. Ja. Wir haben aber natürlich trotzdem das journalistische Vier-Augen-Prinzip. Das heißt, wir lassen nicht einfach Manuskripte drucken, die uns dann irgendeiner auf Anforderung oder womöglich noch unaufgefordert reinreicht. Wir scannen das Themenfeld auf Vollständigkeit ab. Genau, wir machen eine saubere journalistische Recherche da. Aber Tatsache ist natürlich, als Autoren treten zumindest so, würde ich mal sagen, so in der Hälfte aller Beiträge im Heft und vor allen Dingen bei den langen Stücken Wissenschaftler als Autoren auf. Das ist, wie gesagt, die Herkunft dieses Blattes. Und es wird halt wertgeschätzt von der Klientel, die wir da bedienen. Aber das ist jetzt nicht so, dass da irgendwelche Wissenschaftler uns irgendwas schicken und wir das einfach so drucken würden. Ja.
Ist das denn eine Bedrohung, sage ich mal, für den Journalismus oder für Wissenschaftsjournalisten, dass Wissenschaftler jetzt mehr und mehr beginnen, selber zu kommunizieren, zu bloggen, zu schreiben?
Das ist ein ganz spannendes Thema. Ich glaube, nein. Aber da wird sich der Wissenschaftsjournalismus schon ein bisschen in die Ecke, wo wir ihn, glaube ich, alle gerne sehen würden, hineinbewegen müssen und nämlich das journalistische Profil eben schärfen müssen. Denn es wird in Zukunft, da bin ich ziemlich fest von überzeugt, nicht mehr reichen, dass man märchenonkelmäßig irgendwie so diese netten Wunder der Wissenschaft runterbetet und das so popularisiert und verständlich macht und das Fachchinesisch in Alltagssprache übersetzt. Fatalerweise haben ja auch Wissenschaftsjournalisten häufig so dieses Bild von sich selber gehabt oder vielleicht auch teilweise immer noch. Ja? Also wir bringen das unter die Leute, wir machen es verständlich. Und ich würde von einem Wissenschaftler ernsthaft verlangen, dass man diese Bereitschaft, ja, jetzt vielleicht nicht für ein Millionenpublikum, aber für eine Kinderuni oder für einen Wissenschaftlerblog oder sowas, ja, also die eigene Arbeit verständlich zu machen für eine bestimmte Zielgruppe, das machen die selber, ja, und das werden sie auch, je mehr sie selber Hebel an den Medienbetrieb anlegen können, auch immer besser machen. Das kann man ihnen auch nicht verübeln. Man muss halt nur immer sehen, die sind natürlich Partei. Die kommen aus ihrer Rolle als Forscher, der von Anträgen vielleicht lebt und so weiter, kommen sie auch nicht raus. Also das ist jetzt auch nichts Böses. Das muss man einfach nur konstatieren. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass in einer Zeit, wo viel besser und viel verständlicher von der Wissenschaft selber ausgehend kommuniziert wird und Dialoge gesucht werden. Ich träume ja da nicht von Frontalunterricht, sondern eher von Dialogen mit der Gesellschaft, dass da trotzdem eine kritische Instanz immer wieder sich einschaltet und zu Wort meldet, aber eben auch finanziert werden kann für diese Leistung, die da erbracht wird. Nämlich, dass man sagt, okay, das ist ja schön und gut, was Experte A sagt, aber Experte B hat mit demselben Impfstoff, mit demselben Präparat aber doch Nebenwirkungen gefunden.
Aber die Frage ist doch, können die das? Also ich meine, Journalismus ist ja mehr als Wissen vermitteln.
Das sage ich,
können
die
das? Genau. Können Wissenschaftler selber ihre Themen so runterbrechen, dass sie allgemein verstanden werden? Können die mit Begeisterung ihre Themen vortragen auf eine journalistische Art und Weise. Ich frage mal die Katrin aus dem Hörsaal, die hat ja den Kontakt ständig.
Es gibt viele, die können es definitiv nicht, ja, aber es gibt viele, die können es wirklich auch sehr gut. Und man merkt, dass ein bisschen was passiert. Also man merkt an den Vorträgen auf jeden Fall, dass sich einige, also gerade aus den USA, glaube ich, ein bisschen was abgucken. Teilweise wird das auch kritisch gesehen, dann heißt es, dass diese amerikanischen Vorträge sehr populär wissenschaftlich sind und sehr aufmerksamkeitszeichnend und vereinfachend. Aber teilweise wird sich einfach Positives davon abgeguckt. Das ist verständlich, es ist auch unterhaltsam und ich finde, es muss auch unterhaltsam sein, damit es ankommt bei einem Laien. Und da kommt so ein bisschen vom Ross runter. Aber so, also wie gesagt, ich erlebe halt bei vielen, vielen, vielen Vorträgen, dass das eben leider auch noch nicht der Fall ist. Also es wird immer besser, habe ich das Gefühl, aber es ist noch ein weiter Weg.
Aber die Amerikaner sind irgendwie weiter auf dem Gebiet.
Von meinem Gefühl her ja. Also was jetzt Vorträge, die sich an ein Laienpublikum oder ein interdisziplinäres Publikum zumindest richtet, ja.
Aber die Ausgangsfrage war ja, Lars, genau, wenn ich da nochmal zurückkommen darf, ob das, was das für den Journalismus bedeutet. Ja. Und da stimme ich dem Carsten Könneker voll und ganz zu. Ich würde sogar noch zuspitzen. Ab da, wo jetzt die Wissenschaftler das selber auch gut können. Und mit dem NAVIC ist Carsten ja auch dabei, sowas aufzubauen, ja, denen das noch besser
beizubringen. Das ist ein Studiengang, der Wissenschaftlern quasi Kommunikation, ja, und solche Dinge beibringt.
Ja, Studiengang trifft sich ganz, aber
oder ein Lehrgang,
vom Prinzip her. Ja.
Aber es ist halt umso wichtiger, da fängt dann Journalismus erst an. Ich habe da mal so ein paar Fälle gesammelt auch. Es gibt immer mehr Fälle. Früher war es so, dass uns, wenn ich einen Artikel geschrieben habe, oder dann wurde tendenziell wurde Journalisten vorgeworfen, dass sie doch viel zu sehr vereinfachen, viel zu sehr zuspitzen, dass dieses und jenes Medikament oder jene Wirkstoff, der an Zellen getestet wurde, der dann auf einmal in Zeitungen auftauchte als Krebs besiegt und solche Dinge. Da wurden die Journalisten zurückgepfiffen von den Wissenschaftlern. Heute ist es häufig umgekehrt. Da gibt es Pressemitteilungen, wo man aber mal ganz, ganz kräftig pfeifen muss als Wissenschaftsjournalist, um die Pressestellen sind es ja häufig, der wissenschaftlichen Institutionen zurückzupfeifen, indem sie Fossil Ida zum Beispiel, erinnern sich einige von uns vielleicht noch dran. Das war vor ein paar Jahren ein norwegischer Forscher, der das vermeintliche Missing Link zwischen Mensch und Affe gefunden hat. Und da war der Artikel erschien mit der Pressemitteilung, da war der Film, den er mit National Geographic gemacht hat, schon fertig. Der Sendetermin bei Terra X stand auch schon. Es gab überhaupt keine richtige Peer-Review davon. Wie sich hinterher herausstellte, war das ein interessanter Fossilfund, aber nicht das Missing Link. Und das muss man dann als Journalist auch mal sagen. Und das kann man natürlich dann, da kommen wir wieder auf die Ausgangsfrage zurück, ob man was Besonderes können muss. Ja, man muss das dann relativ schnell wissen auf diesem Gebiet.
Also ich habe jetzt, bei mir taucht jetzt gerade immer so ein bisschen auf, das heißt, der Wissenschaftsjournalist ist der Spielverderber, was die Wissenschaftler angeht. Das ist irgendwie... Mir schmeckt das jetzt nicht so, weil ich es irgendwie schade finde. Ich finde, dass der Wissenschaftsjournalist ja nicht nur derjenige sein sollte, der Wissenschaft kritisiert. Das kann er, aber das ist ja vielleicht auch derjenige, der Interesse weckt überhaupt für Wissenschaft und Wissenschaftsgebiete oder zumindest sagt, welche Relevanz das in einem Alltag hat, der eben nicht so von Wissenschaft geprägt ist.
Das eine schließt das andere ja nicht aus.
Nicht aus. Ich wollte nur mal, also wenn ich jetzt sagen, warum ich jetzt sozusagen ein bisschen, also nicht für den kritischen Wissenschaftsjournalismus, aber ich würde schon sagen, vieles von dem, was Wissenschaftsjournalisten bisher gemacht haben, sage ich genau wie Martin Schneider auch, das können Wissenschaftler bald genauso gut. Die werden besser und wenn ich Vorträge höre von Leuten, das ist alles wunderbar, da kann ich nur sagen, super, können auch im Radio auftreten, kein Problem. So, das ist aber nicht alles, was Wissenschaftsjournalisten, nicht alles, es gibt auch einen Anteil davon, aber sozusagen der für die Gesellschaft und das Publikum an sich wichtigere Teil dieses Journalismus ist ja der versucht, den Dingen auf den Grund zu gehen und nicht jetzt nur kritisch, auch mal positiv, dass Dinge vielleicht, die gar nicht von der Wissenschaft selber beleuchtet werden, so oft oder so gerne, aufs Tapet kommen. Oder Dinge, die für die Gesellschaft relevant sind, aber für die Wissenschaft an sich jetzt im Moment nicht relevant ist, weil das kein Thema ist, aber für die Gesellschaft gerade wichtig ist zu diskutieren. Und dann muss natürlich der Wissenschaftsjournalismus diesen Connex überhaupt erst herstellen. Und das ist zum Beispiel Bereiche, wo ich denke, das ist Wissenschaftsjournalismus, wo er sich künftig tummeln wird. Also ich glaube, es gibt so einen schönen Spruch von dem Blogger Ed Young, wir brauchen bald keine Megafone mit Ohren mehr. Also das heißt, diese bloße Weitergabe von Wissenschaftskommunikation, die ja wichtig ist, Das wird nicht dieses Spezialgebiet von Journalisten in der Zukunft werden, meiner Prognose nach. Und dann ist die Frage, was bleibt jetzt dann noch für den Journalismus sozusagen übrig? Und da würde ich eben sagen, die systematische Beobachtung von Wissenschaft und ihren Funktionen und Fehlfunktionen, das ist ein Teil dieser journalistischen Aufgabe.
Nehmt ihr denn unter den Kollegen irgendwie wahr, dass die sich Sorgen machen, dass da plötzlich ihr Berufsfeld von anderen bestellt wird?
Nee, Sorgen würde ich das nicht nennen. Es wird eher zu einer, also es gibt darum, es ist ja, wie Volker eben auch sagte, das ist ja alles völlig okay, weil darum gefällt mir diese von mir eingangs mal genannte Definition von dem Wolf Schneider von Journalismus so gut, weil dieser Aspekt, dass man auch, also durch den Dschungel der irdischen Verhältnisse eine Schneise der Information schlagen, das ist ja an sich völlig legitim. Erklären, übersetzen, sagen, wie etwas funktioniert, das sollte man in Politik und Wirtschaft und anderem Journalismus ja auch genauso. Aber dann gibt es diesen zweiten Aspekt, was Schneider nennt, den Inhabern der Macht auf die Finger schauen, also das Kritische, das Investigative. Aber das ist ja nicht alles. Es sind diese beiden Teile. Und die Journalisten, die sich jetzt Sorgen machen müssen, das sind vielleicht die, die nur diesen allerersten Teil bisher als ihre Aufgabe betrachtet haben.
Aber es ist ja so, wenn ich das so richtig sehe, auf der einen Seite kommen die Wissenschaftler und drängen in den Wissenschaftsjournalismus und immer mehr normale Journalisten trauen sich das auch zu. Und das ist die Frage, was bleibt dann noch übrig?
Ja, da wäre eben meine These ganz klar. Der Wissenschaftsjournalismus muss diesen Spagat schaffen zwischen den Publikumserwartungen an die Wissenschaft und dem, was die Wissenschaft selber qua Erklärbär nicht tun kann. Nämlich zum Beispiel, wenn es Konflikte zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Politik gibt. Da ist ein Zwischenbereich, in dem Wissenschaft gefragt ist, Kompetenz im Umgang, aber auch die politische Dimension.
Ja, völlig richtig.
Und der Spezialist, der das tun kann, im Bereich, wenn Wissenschaft wirklich relevant ist, wenn sie nicht relevant ist, dann brauche ich den Wissenschaftsjournalisten nicht. Aber wenn sie wirklich relevant ist im Kern der Sache, ist Impfen jetzt gefährlich, ja oder nein, dann muss ich die politische Debatte dadurch befördern, dass ich über die Wissenschaft hinaus die Bezüge herstelle, zum Beispiel für den Einzelnen, soll ich es jetzt tun oder nicht? Das ist doch die entscheidende Frage.
Aber dann, ich meine, solche Themen haben wir doch gerade in dieser Zeit en masse. Also es gibt Diskussionen um Pränataldiagnostik, es werden plötzlich Viren irgendwo zusammengebastelt, die vorher nie beieinander waren. Das Thema Impfen, also diese Themen sind ja alle da. Wie kriegen wir die denn dann? Oder muss man die dann irgendwie nach vorne in die Zeitung kriegen oder in die Tagesschau? Ist das ein Ziel, was man haben müsste als Wissenschaftsjournalist? Oder sind die auch da gut aufgehoben, wo sie jetzt sind, wenn sie stattfinden?
Also ich finde sie gar nicht so wenig abgebildet, ehrlich gesagt. Also
ja, stimme ich auch zu. Also ich finde, also sie müssen natürlich in diese Leitmedien rein, in die aktuellen Sendungen und in den Zeitungen, die ich rezipiere, da sind sie das auch. Und meistens auch von Wissenschaftsjournalisten.
Gut, dann gucke ich vielleicht ein bisschen. Ich seh die immer, in der Süddeutschen sehe ich das immer hinten auf dem Feuilleton. Da gibt es eine halbe Seite, manchmal eine ganze Seite Wissenschaft.
Aber täglich.
In der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, da gab es mal einen großen, tollen Wissenschaftsteil. Der ist mittlerweile sehr, sehr groß.
Einer aus dieser Runde arbeitet dafür.
Sehr groß bebildert.
Nein, das Interessante ist, also Widerspruch, das Interessante ist, dass die Wissenschaft eben mittlerweile in allen Ressourcen ist. Das ist einfach so. Im Sportressort, sie ist in der Wirtschaft, sie ist im Feuilleton. Ja. Und die Frage ist ja nur, werden das künftig weiterhin Wissenschaftsjournalisten nennen, machen oder machen das ganz normale Politikjournalisten eben dann in der Politik auch mit Wissenschaft? Das ist die Frage, die uns als Zunft von Wissenschaftsjournalisten, sofern wir uns als solche verstehen, eben wirklich gestellt werden muss. Was machen wir anders als die anderen?
Und ich glaube, es ist tatsächlich am ehesten noch eine ökonomische Frage, weil, also ich glaube, die Wissenschaftler selbst werden den Wissenschaftsjournalisten nicht den Rang ablaufen. Das glaube ich nicht, weil da gibt es auch eine gesunde Skepsis gegenüber der Quelle, glaube ich. Das haben die Leute mittlerweile. Aber ich glaube eher, dass das, was vorhin genannt wurde, ist bereit, also sind die Leute dafür oder die Redaktionen bereit, Geld für die Recherche oder für das Fachwissen und für die intensive Beschäftigung und die Beobachtung des Systems auszugeben. Ich glaube, das ist eher eine Frage, die uns in Zukunft beschäftigen wird.
Und die Frage ist ja auch, muss Wissenschaftsjournalismus dann wirklich im Wissenschaftsteil stattfinden oder ist es nicht viel besser, wenn sie eben integriert wird in, keine Ahnung, ich habe vorne eben das Thema Brustkrebs und dann habe ich eben den wissenschaftlich oder wissenschaftsjournalistisch fundierten Teil direkt vorne mit dabei, weil es ja auch oft interdisziplinär interdisziplinär ist. Man kann Dinge oft gar nicht abspalten. Und ich finde eigentlich gut, dass ich auch informiert werde, während ich eigentlich mich mit einem anderen Thema beschäftige, zusätzlich auch Informationen bekomme, die eben aus dem Bereich des Wissenschaftsjournalismus kommen.
Okay, es ist 19 Uhr. Das ist bei uns die Zeit für Nachrichtenjournalisten. Jan Bungert ist da und hat uns eine Wissensmeldung mitgebracht.
Ja, genau. Wir haben natürlich bei uns oben auch ein paar Leute sitzen, die sich mit Wissenschaft beschäftigen, zumindest in den Wissensnachrichten. Und das ist jetzt vielleicht nicht die allerhärteste Meldung, die ich da mitgebracht habe, aber eigentlich eine ganz schöne. Forscher an der Uni von Minnesota haben herausgefunden, dass Essen besser schmeckt, wenn man vorher einem festgelegten Ritual folgt. Ganz Beispiel, das eigentlich jeder von uns wahrscheinlich schon mal erlebt hat, ist dieses Brimborium, das gemacht wird um die berühmten Geburtstagstorte. Also erst darf sich das Geburtstagskind hinsetzen, die ganzen Kerzen auspusten, dann wird hochoffiziell die Torte angeschnitten und die Stücke verteilt und erst dann nach 10 Minuten, Viertelstunde oder noch länger darf man dann wirklich auch reinbeißen in das gute Stück. Und das Interessante an der Meldung ist jetzt vielleicht auch so mit Blick darauf, wie entsteht eigentlich so eine Meldung, dass dieses Beispiel mit der Geburtstagstorte auch durchaus in der Presseabteilung jetzt aufgegriffen wurde, also in der offiziellen Mitteilung war dieses Beispiel auch ganz oben, so, ne, wie erkläre ich die Meldung? Die Forscher selbst haben das aber gar nicht untersucht, also nicht in der aktuellen Studie. Die haben zwar dazu gesagt, ja, das ist schon aus anderen Studien bekannt, in der Vergangenheit hat da schon mal einer drauf geguckt, aber die haben vor allem untersucht, ob dann nicht vielleicht Schokolade noch besser schmeckt oder wenn wir Limo trinken, also Limonade, ob da nicht auch Effekte bei rumkommen.
Und also man braucht schon jemanden, der mal in der Lage ist, so ein Originalpaper auf Englisch auch zu lesen und dann auch die Pressestelle, wie Martin vorhin sagte, mal zurückzupfeifen und sagen, das steht da gar nicht drin, was ihr publiziert.
Ja, also zumindest nicht im studienrelevanten Teil. Ne? Also ja. In der Einleitung stand es schon drin, aber ja. Eben dann, ne, ihr war jetzt gar nicht Teil der Untersuchung, zumal man ja anwenden könnte, Schokolade schmeckt doch immer gut. Aber die Forscher haben dann immerhin auch Möhren untersucht, also da konnte man den Effekt auch nachweisen.
Was gab es sonst heute?
Genau, wir haben natürlich sonst uns bei den Weltnachrichten dann jetzt vor allem auch mit dem beschäftigt, was so international passiert ist. Und da haben wir zwei Entscheidungen der EU-Außenminister, die haben sich heute in Brüssel getroffen. Und die erste, recht interessante, war, dass sie den militärischen Arm der Hisbollah aus dem Libanon zur Terrororganisation erklärt haben. Die Konsequenz ist jetzt, dass also Konten in Europa dann eingefroren werden können von zum Beispiel Unternehmen, die Kontakt zur Hisbollah haben oder eben Anhänger der Miliz können jetzt nicht mehr nach Europa einreisen, also denen drohen eben Reisebeschränkungen. Und bisher fehlten da eben die Beweise, dass die Hisbollah bzw. ihre militante Arm eben die Terroraktivitäten überhaupt begangen hat. Auch wenn man das schon regelmäßig hört, das muss natürlich von Juristen dann auch irgendwie bewiesen werden können. Und man hatte auch politisch eben Angst, dass dadurch eventuell der Libanon destabilisiert werden könnte, weil eben die Hisbollah ja nicht nur aus diesem militanten Arm besteht, sondern auch durchaus noch eine viel größere Organisation ist. Und der konkrete Anlass war es aber, oder der konkrete Grund war eben, dass sie für einen Anschlag auf einen Reisebus in Bulgarien verantwortlich gemacht werden. Und da war dann eben klar, okay, auf dem Gebiet der EU darf sowas nicht passieren und jetzt erklären wir die eben zu einer Terrororganisation. Die Außenminister haben aber auch noch was anderes gefordert. Sie wollen, dass der gestürzte Präsident Morsi in Ägypten freigelassen werden soll. Der wird ja weiterhin vom Militär festgehalten an einem unbekannten, aber sicheren Ort, wie es dann immer so schön heißt. Also der steht weiter unter Hausarrest. Und die Forderung ist jetzt eben, dass alle politisch Gefangenen, also auch die sonst eben noch von der Muslimbruderschaft irgendwie festgehalten werden, jetzt dann wirklich freigelassen werden.
Was hat es denn heute nicht in die Meldung geschafft, ist aber vielleicht doch interessant.
Ja, nicht in die Meldung geschafft hat es, und das ist eigentlich so ein Ereignis, das uns schon so ein paar Tage verfolgt, aber jetzt dann heute besonders, weil ja in Großbritannien dann jetzt Kate ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Sie ist jetzt wohl, ob sie schon im Kreißsaal ist oder so genau verfolgen wir das dann ja wirklich gar nicht mehr, aber da gingen die Agenturen dann eben rauf und runter mit Vorschlägen, was man denn dazu machen könnte. Also da ist zum Beispiel dann von der deutschen Presseagentur, also von der DPA, in den Hintergrund gekommen, was sind eigentlich wen? Da könnte man ja auch mal drauf eingehen. Oder
Medizinjournalismus.
Das wäre jetzt genau Medizinjournalismus. Oder eben, dass wird die alte Theorie wieder aufbelebt, dass ja vor allem königliche Geburten immer bei Vollmond stattfinden. Also auch vielleicht ganz interessant, wir haben ja derzeit, glaube ich, Vollmond.
Verschwörungstheoretiker.
Ne? Genau, das ist wieder was für die Verschwörungstheoretiker unter uns. Und mittlerweile liest sich dann auch in verschiedenen Presseportalen, also bei Kollegen zum Beispiel, jetzt ist nun ein Beispiel Spiegel Online, da ist wohl die ganze Nation schon in Presswehen und fleht darauf, dass endlich das Kind geboren wird. Also das hat es bei uns bisher nicht in die Meldung geschafft, ja. Aber wir...
Ich fand da übrigens die Variante vom Guardian Online nett. Die hatten geschrieben, wenn Sie Royalist sind, klicken Sie hier. Wenn Sie Republikaner sind, klicken Sie hier. Und dann war die gesamte Berichterstattung weg auf der Website.
Das
fand ich eigentlich mal
eine sehr schöne Idee. Das hat heute auch bei die Radio Wissen auf der Facebook-Seite zu massiven Diskussionen geführt, ja. Ob das denn jetzt boulevardesk ist oder nicht.
Ja. Und es hat es auch in die Wissensnachrichten geschafft. Ja, okay, da haben wir ein bisschen Hauer für
bekommen. Aber wenn der Thronfolger, die Thronfolgerin geboren ist, das melden wir dann schon.
Das melden wir auf jeden Fall. Wir melden ja auch, wenn irgendwo ein König abdankt und so, auch wenn das eher repräsentative Ämter natürlich sind, aber das werden wir melden, also wir halten unsere Royalisten, wie es gerade so schön hieß, dann doch auf dem Laufenden.
Okay. Wir hatten noch ein Aerobic heute.
Das wir uns unbedingt anhören sollten, weil wir ja auch zum Rätseln aufgelegt sind. Wir haben es so gemacht, es ist ja einfach, Worte oder Dinge beim Namen zu nennen, wir lassen sie umschreiben, sonst gibt es ja nichts zu raten.
Fußball, Anstrengung,
Schwitzen,
Fleiß,
eine Freizeitaktivität, mit der man was für seine Gesundheit tut.
Bewegung,
Fitness,
viel Bewegung, Schnelligkeit, Ausdauer,
Spaß,
Hoch, weit, Urlaub,
weite Ziele, Spanien, Australien, Namibia,
Angst,
Gepäckband, Koffer, einchecken, lange warten,
eine Beförderungsmöglichkeit in der Luft.
Verhandlung.
Jemand, der etwas gesehen hat. Jemand, der aussagt.
Aussagen.
Ja, eine Aussage.
Rechtsanwalt. Gerichtssaal.
Verurteilung.
So, wer hat mitgeraten?
Soll das ein Wort am Ende sein? Ich muss es mal
die Anleitung drei Worte wurden beschrieben und daraus lässt sich ein Wort neu zusammensetzen.
Ah, ich glaube, ich weiß.
Ich weiß nicht, ich habe Volker gerade erklärt, dass er jetzt den Gewinner ziehen muss, deswegen habe ich nicht zugehört.
Ich kriege jetzt nichts, wenn ich weiß, ne? Sportflugzeug?
Yeah!
Wow.
Okay, dann schreiten wir mal zur Tat und werden den Gewinner ziehen. Ich werde hier durch die Mails shuffeln.
Und dann sage ich Stopp.
Genau. Sekunde. Okay. So, und los geht's.
Stopp.
Dann hat gewonnen Thomas Secker. Herzlichen Glückwunsch, es gibt ein D-Radio-Wissen-Überraschungspaket.
Wir reden heute über Wissenschaftsjournalismus, sind uns jetzt nicht mehr ganz sicher, ob der in der Krise ist oder von wo da Drohung droht oder nicht. Ich wollte aber noch mal einen Punkt ansprechen. Gerade im Fernsehen und im Hörfunk hat man so den Eindruck, dass die gute Geschichte vielleicht oft wichtiger ist als die harten Fakten und dass es so eine Tendenz in Richtung Unterhaltung gibt. Ist das ein adäquater Weg, quasi diese Geschichten und Wissenschaft und das Volk zu bringen? Martin?
Ja, wer sonst? Ja, ich finde, das geht ja auf das ein, was vorhin auch schon mal anklang, was ist eigentlich Wissen, was ist Wissenschaft und solche Dinge. Also erstmal finde ich Unterhaltung gar nichts Schlimmes. Mhm. Und bei den elektronischen Medien und bevorzugt Fernsehen ist es nun mal so, dass das zeigen alle Befragungen und das gesamte Zuschauerverhalten. Fernsehen ist immer auch Unterhaltung. Egal, was es sonst noch ist, es setzt sich niemand vor den Fernseher, um sich seine tägliche Portion Bildung abzuholen. Und ich will mal so gucken, was jetzt letzte Woche in Science war. So wird Fernsehen nicht rezipiert. So schlägt man vielleicht in einer Zeitung nach, gezielt eine Wissensseite, oder man abonniert eine Zeitschrift oder zwei. Fernsehen ist anders. Und darum finde ich es sehr legitim, dass man diese Unterhaltungskomponente auch aufgreift und sich der stellt und versucht, das Ganze in Geschichten zu, in Anführungsstrichen, verkaufen, einfach um mein Publikum zu erreichen. Das machen wir ja bei allen Medien. Ich möchte, was möchte ich als Journalist? Ich möchte als erstes meine Meinung nicht nur irgendwo hinschreiben oder von mir geben, ich möchte auch, dass sie rezipiert wird. Und beim Fernsehen ist dafür Voraussetzung, dass ich sie halt in einer Form präsentiere, dass ich ihr als Geschichte folgen kann. Wenn du darauf hinaus willst, Lars, dass dabei das andere auf der Strecke bleibt, ja, das ist ein bisschen so. Der Tiefgang, das ist die große Gefahr, dass natürlich der Geschichte zuliebe der Kern einfach etwas verwässert. Aber da habe ich jetzt auch keine Lösung, weil da muss ich einen Kompromiss machen. Da muss ich einen Spagat fahren.
Ich glaube, dass es im Fernsehen auch ungleich schwieriger ist, als in anderen Medien Wissenschaft abzubilden, weil man ja immer das Bild braucht.
Ja.
So, und es gibt einfach Dinge, die sich nicht gut bebildern lassen, und da steckt Wissenschaft. Ich kann nicht ständig Labore abbilden und irgendwas darüber texten. Das wird es wahrscheinlich nicht interessanter machen.
Ich stimme dem allen zu. Ich wollte jetzt nochmal als Printjournalist würde ich nochmal sagen, es gibt noch eine andere Baustelle, glaube ich schon. Also erzählen, klar, ist wichtig, Geschichten, Menschen lieben Geschichten. Aber sozusagen die Komplexität der Realität ist natürlich auch gewachsen. Die Komplexität der Wissenschaft wächst, die Interaktionen, Interdependenzen wachsen. Und das überfordert natürlich auch das System Journalismus, nämlich genau dann, wenn es Publikumserwartungen bedienen will. Und das ist natürlich ein Konflikt. Das heißt, die Probleme, die wir in unserer Gesellschaft haben oder durch Wissenschaft auch teilweise erzeugen, die werden immer komplexer, aber erzählen und abbilden können wir nicht mehr alles. Und es gibt ja so einen Trend, dass Vertrauen in Journalismus über die letzten 50 Jahre immer weiter sinkt. Und es gibt Medientheoretiker, die glauben, dass das damit zusammenhängt, weil das Publikum intuitiv spürt, mir werden da zwar viele schöne Geschichten erzählt, die sind auch alle ganz nett und alle ganz wichtig, aber die eigentlichen Dinge, von denen erfahre ich nichts. Ich gebe mal ein Beispiel, der Snowden-Effekt. Also da kommt also ein Whistleblower, erzählt was über Geheimdienste, hat jetzt nichts mit der Wissenschaft zu tun, nur am Rande, aber obwohl auch. Und auf einmal ist da was auf dem öffentlichen Agenda, worüber der Journalismus vorher gar nicht berichtet hat, in dem Fall auch schwer berichten konnte, weil das halt unzugänglich ist, halt Geheimwissenschaft. Aber da hat mich zum Beispiel gewundert, wo sind eigentlich jetzt die ganzen Wissenschaftsjournalisten, die dann diese ganzen Dinge erklären zum Thema Datenauswertung und so weiter. Das ist durchaus ein Feld, wo ich jetzt denke, ja, das ist Public Interest, extrem wichtig. Und wo sind wir da?
Die Frage ist auch so ein bisschen, dadurch, dass es ja immer komplexer wird und die Disziplinen sich ja auch immer mehr aufspalten, ob man, wenn man als Wissenschaftsjournalist arbeitet, als Einzelperson noch ein Thema komplex abbilden kann oder ob man da nicht wirklich im Team arbeiten muss, wie es ja dann vielleicht auch bei anderen Sachen der Fall ist. Also, weil ich glaube, dass es einfach auch zu viel wird, um es von einer Person komplett überreißen zu lassen, weil man sich einfach so intensiv in den einzelnen Disziplinen gar nicht mehr auskennen kann.
Aber wie ist denn das beim Print oder bei der Zeitung? Da kennst du dich ja jetzt ein bisschen besser aus. Ja. Mein Eindruck, ich hatte das eben schon mal angerissen, ist, dass die Bilder auch größer werden, dass die Geschichten gefälliger werden und dass auch da die harten Geschichten weniger sind als früher. Ist das, macht man das, weil man auch diese Erwartungen erfüllen will, weil man auch mehr unterhalten will, oder hat das Kostengründe?
Ja gut, ich glaube, das ist ein komplexes Grund. Ich würde das gar nicht so unterschreiben. Ich glaube eher das Problem, was du gerade gesagt hast. Der Journalismus ist, was Teambildung angeht, hoffnungslos altmodisch. Also im Prinzip ist es immer noch so, jeder erzählt seine Geschichte, die er eben in der Zeit recherchieren kann. Und diese richtigen Teamprozesse, gerade bei komplexen interdisziplinären Dingen, die fangen ja jetzt an in manchen Redaktionen, aber daran hapert es, und die sind natürlich einfach teuer und müssen mit Ressourcen ausgestattet werden. Und deswegen fallen sie halt schneller unterm Tisch. Also in Zeiten der Zeitungskrise ist natürlich zu erwarten, dass aufwendige Recherchen eher unterbleiben und einfachere Dinge, die man schnell noch machen kann, eben dann mit größeren Bildern, kürzeren Texten oder solchen, wo man meint, das Publikum zu erreichen mit Auflage, dann vielleicht eher ins Blatt schaffen. Ich glaube nur, dass das ein Irrtum ist, weil letztendlich das Publikum vom Journalismus das eben nicht erwartet. Das heißt, am Ende wird das nach hinten losgehen.
Aber gibt es eine Tendenz unter den Wissenschaftsjournalisten selber, sich zu Teams zusammenzutun? Also erkennt man dort das Problem und sagt, okay, wenn wir es so nicht hinkriegen, dann lass uns was Neues probieren und wir tun uns jetzt in Teams zusammen und bereiten Geschichten anders auf, als wir es bisher getan haben?
Also ich kenne das jetzt eigentlich aus meiner eigenen Erfahrung eher im Bereich Datenjournalismus, also auch der wiederum sich mit Wissenschaftsjournalismus ja auch teilweise oder Medizin beschäftigt. Da versuchen wir sowas. Wir stoßen aber immer an die Grenze der Exklusivität verschiedener Ressorts. Also man kann natürlich innerhalb der Ressorts zusammenarbeiten, wenn man genug Menschenpower hat, haben wir oft nicht. Und zwischen Zeitungen könnte man ja auch zusammenarbeiten, wenn es um gleiche Themen geht, die man nicht getrennt aufbohren kann. Aber dann stößt man halt an das klassische Mediengrenzen. Ja, also Teamarbeit ist unterentwickelt. Ich weiß nicht, wie es im Fernsehen ist, da ist ja Teamarbeit an sich, aber sozusagen die interdisziplinäre Teamarbeit ist unterentwickelt.
Ja, es ist das Gleiche, aber da würde ich das, ich nenne es mal Carsten Könnerkesche Theorem nochmal aufgreifen, wer zahlt die Zeche? Also, weil es ist einfach, Volker, du weißt, was man für einen Artikel kriegt. Und die Honorarstrukturen sind eben so gerade für freie Journalisten, dass es das Honorar nur einmal gibt. Wenn zwei Leute dran arbeiten, dann müssen die sich das auch noch teilen. Ich glaube, das ist es war jetzt ein pragmatisches Argument, aber ich glaube, zum Großteil hat das damit auch zu tun, dass es nicht häufiger geschieht.
Ich wollte nur sagen, also die Krise des Journalismus, um da nochmal anschließen, und die Unfähigkeit zur Teambildung hängt natürlich mit den Ressourcen zusammen. Ich behaupte aber, im Bereich auch da wieder von Wissenschaft und interdisziplinären Fragestellungen und komplexen Themen, ist das halt sozusagen besonders tragisch und deswegen wird das immer mehr gefüllt mit anderen locker flockig Geschichten sozusagen. Aber vom Publikum her ist nicht das, was erwartet wird an Journalismus.
Vielleicht ist das auch ein bisschen zu kurz gedacht, dann zu sagen, da muss man sich das Geld teilen für die eine Geschichte, sondern man kann ja dann vielleicht zwei machen, zu zweit.
Ich hatte jetzt eben ja schon mal irgendwie von diesen Fernsehsachen gesprochen, wo Martin dann auch sagte, da geht es dann eher so in Richtung Wissensjournalismus. Der Carsten Könnecker hatte das Wort eben auch schon mal geklärt. Es gibt ja haufenweise mittlerweile Hefte, also Spiegelwissen, Zeitwissen, und die nennen sich alle Wissen. Wie unterscheiden die sich eigentlich jetzt von einem klassischen wissenschaftsjournalistischen Magazin oder Fernseh- oder Hörfunksendung?
Also ich glaube, dass die Unterscheidung zwischen sogenannten Wissenstiteln und dann den eher vielleicht härteren, vermeintlich härteren Wissenschaftstiteln, das gab es auch schon vor dieser Flut an neuen Titeln. Also ich glaube, dass so ein klassisches PM-Magazin zum Beispiel sich ganz gut in eine Kategorie Wissenstitel einbringen lässt, während jetzt sowas wie Bild der Wissenschaft oder Spektrum der Wissenschaft allzumal sich wahrscheinlich eher so am härteren Ende wiederfinden. Also das taugt nur begrenzt, glaube ich, dieses Wissens versus Wissenschaftsmerkmal. Was die neuen Titel natürlich mitbringen, es ist teilweise wirklich innovative Rubriken, Wissenschaft in Grafiken dargestellt und so, da hat sich super viel Spannendes getan. Aber ich würde auch kritisch anmerken, natürlich bringen die dann auch ihre Geschichten, Titelgeschichten, die halt sehr stark darauf abzielen, dass sie verkauft werden. Das kann man ihnen auch nicht vorwerfen. Ich meine, wir reden hier von Massenmedien, wir reden hier von Privatwirtschaft und nicht von öffentlich-rechtlichem Rundfunk. Und da schreibt man natürlich auch schon mal seinem Publikum nach der Schnauze. Ne? Aber es ist, also ich scheue mich ganz, ganz klar davor, da irgendwie so eine Art Schwarz-Weiß-Malerei aufzumachen. Da gab es ganz tolle, wichtige Impulse aus dieser Ecke der neuen Titel.
Aber am Anfang haben Sie sich da ein bisschen anpassen müssen, auch um da irgendwie diesen Weg mitzugehen und sich nicht völlig auf ein anderes Feld zu begeben? Und
ja,
auch noch am Kiosk zu stehen?
Sie fragen mich jetzt als Spektrummann sozusagen. Ja. Anpassen weiß ich nicht. Also ich meine, wir haben in der Verlagshistorie, wenn man die mal so im Zeitraffer zurückverfolgt, haben wir halt von einer Zeitschrift, über die wir jetzt eben kurz mehrfach gesprochen hatten, Spektrum der Wissenschaft ausgehend, haben wir uns wahnsinnig diversifiziert. Also die Zeitschrift hier Psychologie, da hätte ich vorhin gerne reingegrätscht. Natürlich, dann hat das Gespräch eine andere Wandlung genommen. Gehirn und Geist, die Zeitschrift, die mittlerweile in fast 10 Ländern weltweit verlegt wird, die haben wir bei Spektrum der Wissenschaft gegründet und quasi erfunden. Das war sicherlich eine tolle Geschichte. Das war aber vor dieser Wissenstitelflut, also SZ-Wissen, gut, gibt es nicht mehr, Zeitwissen, Hör zu Wissen und wie sie alle heißen, die kamen erst so nach dem Jahr 2004 auf. Gehirn und Geist kam schon 2002. Also wir haben da, glaube ich, nicht großartig darauf reagiert. Wir haben aber sehr wohl darauf reagiert, dass wir gesehen haben, unsere Leserschaft bei unserem sogenannten Flaggschiff, ja, die bröckelt, ja, also marktkonform ist so ein ganz schreckliches Wort, ja, also wenn man sich die alten Wissenschaftstitel anschaut, Geo, ja, PM-Magazin, Bild der Wissenschaft, Spektrum, ja, die bröckeln alle vor sich hin, ja, teilweise ist das dann auch dramatisch, da fällt dann mal so eine verkaufte Auflage, weiß ich nicht, bald 40% in den Keller, so über so einen 10-Jahres-Zeitraum. Und natürlich muss sich dann ein Verlag überlegen, Mensch, was machen wir anders? Und Eine Möglichkeit ist natürlich, dann in speziellere Bereiche reinzugehen, wie wir das jetzt mit Psychologie und Neurowissenschaften gemacht haben. Geo hat das gemacht mit dem Bereich Archäologie, Geschichte, ja, Geo-Epoche und so weiter. Also heute gibt es eine wunderbare Vielfalt an Wissens- und Wissenschaftstiteln. Ja, es ist eigentlich das Paradies für den Zeitungsverkäufer, wenn man in andere Länder reinschaut, also USA oder so. Lange nicht haben die am Kiosk so eine Vielfalt. Aber ich wage die düstere Prognose, dafür mag man mich jetzt hier steinigen. Wir werden diese Vielfalt also aus ökonomischen Gründen nicht über, was weiß ich, 5 oder 10 Jahre aufrechterhalten können. Das sieht einfach, also dafür tut sich zu viel. Ja, wir haben noch zu wenig über Medienwandel gesprochen, auch über die Frage, wie das digitale Zeitalter die Wissenschaft selber radikal verändert, was wieder Auswirkungen auf den Wissenschaftsjournalismus hat. Also vielleicht haben wir keine Krise, aber wir haben auf jeden Fall eine, auch historisch betrachtet, super spannende Zeit, die wir gerade miterleben, mitgestalten können. Und mal gespannt, wie man in 10 Jahren dieselbe Diskussion aufziehen würde.
Ich wollte zum Schluss vielleicht noch mal einen Blick auf die Leute werfen, die Wissenschaftsjournalismus betreiben. Eurer Erfahrung nach, was sind das für Typen? Sind das verhinderte Wissenschaftler, besonders kommunikative ehemalige Wissenschaftler oder welche, die vielleicht dann doch eher so ein Rampensau-Gen in sich tragen? Was sind das für Typen?
Neugierig, ja. Würde ich ganz spannend
sagen. Das ist das Hauptkennzeichen, die sind neugierig.
Ganz genau, etwas ganz genau wissen wollen und sich nicht sofort mit einer Antwort zufrieden geben, sondern nachfragen. Das waren die wahrscheinlich alle als Kinder auch schon oder so.
Ja, Lust in die Tiefe zu gehen und verstehen zu wollen und nicht nur links abbilden, rechts abbilden und dann könnt ihr euch den Mittelweg wählen.
Also viele haben natürlich mal irgendwie Fuß gefasst in der Wissenschaft. Ja. Es gibt ja auch Kollegen, die promoviert sind und dann aus der Wissenschaft aber rausgegangen sind. Und meistens mit dem Argument, so nehme ich das jedenfalls wahr, dass sie sagen, also da jetzt ewig lang immer mit diesem einen Enzym im Labor da rumzumachen, das war dann doch nicht mein Ding. Ja. Also Neugier, ja, ganz klar haben wir gesagt, aber eben auch über den Tellerrand hinausschauen, ja, und lieber Wissenschaft in der Breite verstehen und gedanklich durchdringen, als in irgendeinem super speziellen Zipfel in diesem fragmentierten Wissenschaftsbaum, den es heute gibt.
Es gibt noch eine Frage, die hier gerade über die sozialen Medien reingekommen ist. Vielleicht machen wir die zum Schluss. Wie wird man eigentlich Wissenschaftsjournalist?
Genau.
Ja, vielleicht kann ich noch mal ganz kurz da anknüpfen wegen der Begeisterung. Wieso bin ich Wissenschaftsjournalist geworden?
Du musst dann noch erklären, wie es geht.
Ja, also ich zum Beispiel hatte überhaupt keine Ahnung von Journalismus, aber ich hatte großes Interesse daran. Ich kam aus der Wissenschaft, ich wollte da eigentlich auch drin bleiben, aber ich hatte ein Problem mit der Öffentlichkeit. Nämlich wir haben gentechnisch veränderte Organismen hergestellt in Köln und es gab ständig Bombendrohungen. Das war in den 80er Jahren und deswegen musste ich sozusagen mich damit auseinandersetzen, zwanghaft. Und das fand ich so faszinierend, das zu verstehen, dass ich dann Journalist geworden bin, um zu verstehen, wie die Öffentlichkeit sozusagen die Wissenschaft sieht. Das ist eigentlich so.
Wie denn?
Ja, und wie ich dann geworden bin, ist schlicht einfach durch Doing It. Also ich habe einfach durch Schreiben von Wissenschaftsgeschichten angefangen, Wissenschaftsjournalismus zu machen. Ich weiß aber heute, dass man das auch studieren kann natürlich. Man kann eben an Universitäten Studiengang Wissenschaftsjournalismus belegen, aber auch der Weg einfach anfangen zu schreiben und in die Redaktionen oder in die Sender zu kommen, ist auch immer noch möglich.
Oder Fachstudium und dann Volontariat, das gibt es auch.
Ja. Genau, beide möglich. Es gibt immer noch mehrere Möglichkeiten. Ja.
Viele Wege führen in den Journalismus, der offenbar nicht ganz so in der Krise steckt, aber doch Druck bekommt von mehreren Seiten. Ich bedanke mich für alle, die heute hier waren, an Martin Schneider vom SWR, der auch Vorsitzender der Wissenschaftspressekonferenz ist, Carsten Könnecker vom Spektrum, Volker Stollertz, freier Wissenschaftsjournalist und den Kolleginnen aus der Redaktion. Und damit müssen wir uns schon wieder verabschieden. Tschüss.